Die einen kennen ihn noch als ihr Teenie-Idol, die anderen aus Schlagershows, ein Mann, der in der Showbranche zu Hause ist, das aber nie als Selbstverständlichkeit empfunden hat. In seinem Leben hat es neben den Höhepunkten noch einige Tiefschläge gegeben, über die redet und schreibt er auch sehr offen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Eloy de Jong, herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, freut mich hier zu sein.
Du hast gerade ein neues Album herausgebracht, ein Buch, eine Biografie. Woher kommt die Energie? Hast du das alles im Lockdown gemacht?
Nein, nicht alles im Lockdown gemacht, aber mein neues Album heißt Auf das Leben fertig los. Und wir hatten es so geplant, 2 Jahre nach meinem Debütalbum. Mein Debütalbum als Solosänger, Kopf aus, Herz an. Hat sogar hier in Österreich Platz 2 in die Charts geschafft. Platz 1 in Deutschland, also super. Aber ich wollte mich unbedingt nicht zu schnell eigentlich wieder ein neues Album machen. Weil ich kenne das noch aus meiner Boyband-Zeit. Dann viele Leute sagen, ja, muss ich jetzt rauskommen, weil jetzt ist die Welle von Erfolg da. Aber ich kenne mich selber auch und mein Partner Ivo kennt mich auch ganz gut. Und dann haben wir zusammen gesprochen, haben wir eigentlich zusammen entschieden, okay, nimm deine Zeit, viel besser.
Wobei du hast ja nicht nur Songs getextet, sondern du hast eben auch ein Buch geschrieben, eine Biografie. Jetzt bist du mal gerade 47 Jahre alt, so alt wie ich auch. Da haben wir
ich habe gedacht, du bist jünger.
Oh, vielen Dank. Das musst du jetzt sagen. Aber da haben wir doch noch auch eine Zeit vor uns. Warum da jetzt schon ein Rückblick?
Ja, lass uns ganz positiv bleiben auf diesen Sonntag. Also ich hoffe, dass ich noch viele Jahre vor mich habe. Ich glaube, wenn weil ich verstehe das natürlich total. Ich bin jetzt 47. Aber wenn man mein Buch liest, versteht man, warum ich es jetzt geschrieben habe. Also, ja, ich habe ziemlich viel erlebt. Und dan rede ich nicht über Erfolg oder Karriere. Aber dann rede ich wirklich, was ich als Mensch durchgemacht habe. Und um jetzt nicht alles zu erzählen, aber es gab viele, viele Höhen, aber ganz viele Tiefen auch. Und mein Buch beschreibt eigentlich mijn Weg von wirklich kleine Jungen, meine erste Erinnerungen damals und ein Traum, die ich hatte. In ein Umfeld, was wirklich nicht einfach war in meiner Jugendzeit, meine Familie. Den Traum von Boyband-Star zu werden, das natürlich ganz jung schaffen, aber dann auch ganz jung wieder, war es alles vorbei. Da habe ich gelernt in die Jahren zwischen Ende von Cold Inject und mein Auftritt bei Florian Silbereisen vor 2 Jahren mit Egal was andere Zaken, was wirklich wichtig ist. Und da habe ich gelernt, wirklich in die Jahren, dass Selbstbewusstsein muss von drinnen kommen. Hat nichts mit Erfolg zu tun oder Karriere oder Geld oder Fans. Muss aus dein Herz kommen. Und ja, die Zeit habe ich wirklich auch gebraucht, ja.
Wobei du teilst da wirklich sehr viel Intimes mit deinen Fans, mit deinen Lesern, das alles aufzuschreiben. Man sagt ja manchmal, aufschreiben kann auch therapeutisch wirken. War es das für dich auch?
Es hat bestimmt mitgeholfen. Ich werde lügen, wenn ich sage, ich habe das Buch gebraucht, um zu verarbeiten. Weil ich glaube, die Verarbeitung war schon da. Aber um natürlich so eine Lebensgeschichte dann auch noch auf Schrift zu stellen und auf 230 Seiten zu lesen, dann kann man wirklich deutlich auch Sachen noch mehr relativieren oder in Perspektiv sehen. Und zum Beispiel verstehe ich dann jetzt, okay, was damals passiert ist auf Seite 5, erklärt wirklich, warum ich so war auf Seite 57. Weißt du, also ja, ich rate es an jeden, ein Buch zu schreiben, aber scherz natürlich, aber es hat schon, ja, es war schon ein emotionales Projekt, und, aber total wichtig. Ich hoffe, dass meine Geschichte Menschen inspiriert, und es ist kein Fanbuch geworden. Also ich wollte unbedingt kein Buch schreiben, gucken, das perfekte Leben von Eloy und von de einem Erfolg nach dem anderen Erfolg, maar mein Buch endet eigentlich bei meinem Auftritt mit Florian Silbereisen. Was da in die 2 Jahren erfolgmäßig passiert ist, ja, das ist, finde ich, eigentlich super natürlich. Genieße es. Ich liebe wirklich, dass ich das jetzt nochmal machen darf. Aber ist nicht so interessant um zu lesen, eine Entwicklung in der Mensch zu sein.
Und welche Stationen auf diesem Weg dabei waren und vor allem auch welche Prüfungen, darüber werden wir heute noch reden. Eloy de Jong im Radio Salzburg Café. Das Radio Salzburg Café mit Schlagersänger Eloy de Jong. Deine Biografie hat den Titel Egal, was andere sagen. Dazu gibt es ja auch schon einen Song, der war auf deinem letzten Album drauf. Jetzt ist das eine Botschaft, die du wahrscheinlich als Junger selber gar nicht so erlebt hast. Da war es dir wahrscheinlich überhaupt nicht egal, was andere über dich gedacht oder zu dir gesagt haben.
Es ist nicht so, dass ich so durch mein Leben laufe, okay, egal was Meinungen von anderen Menschen sind, ich schätze die Meinungen von Menschen, die mich wertvoll sind, total. Weißt du, ich bin offen voor Kritik auch von meiner Mama oder meine Schwester oder meine Partner oder meine Tochter. Neunjährige Mädchen haben schon viel Kritik auf Papas manchmal. Also das ist es nicht. Ich schätze Meinungen. Aber wenn es zu tun hat mit andere Menschen, die ein Mensch zwingen, anders zu sein, dan die wirklich zijn, dan habe ich gelernt, dass es wirklich eine Felle ist von egal was andere sagen. Volke dein Herz. Seid stolz auf das Anderssein. Und das hat nicht nur zu tun mit meiner Geschichte, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, 13 Jahre schon glücklich. Aber alle Menschen haben damit zu tun. Also weißt du.
Das heißt, das ist für dich auch schon eine Botschaft. Denkst du, man sollte das auch als prominenter Künstler, der in der Öffentlichkeit steht, nutzen?
Ich finde, dass wir, aber du natürlich auch als Moderator und ich als Sänger oder haben wir die Möglichkeit, unsere Stimmen ein bisschen lauter sprechen zu lassen. Also total wichtig dann auch, um die Stimme zu benutzen. Und ich bin kein politisches, es ist kein politisches Album oder ein politisches Buch, aber eine Botschaft können wir alle verbreiten. Also ich glaube wirklich, dass das Leben viel besser wird, wenn wir alle gute Beispiele haben, weißt du? Ein gutes Beispiel hilft einem Mensch so sehr. Ich hatte einen Mangel an guten Beispielen in meiner Jugend. Aber jetzt, wenn, wie gesagt, was wir sagen, vielleicht ein bisschen Leute in die Augen öffnen kann, dass es viele Unterschiede gibt, aber dass man keine Angst haben muss, aber eher auf die Ähnlichkeiten achten, dann wird die Welt viel besser, glaube ich.
Hättest du dir als kleiner Junge in Holland vorstellen können, irgendwann einmal mit einem Mann und einer Tochter zusammenzuleben, mit einer eigenen Familie?
Naja, ich war natürlich, als ich ganz jung war, ich habe immer gewusst, dass ich vielleicht ein bisschen anders bin dan die meisten andere Jungs. Ich habe statt Fußballspielen habe ich gerne getanzt. Ich war eher kreativ. Also ich habe mich nicht gestritten mit anderen Jungs. Wie sagt man das? Feiten.
Graufen auf gut Österreichisch.
Graufen. Ich habe mich nicht gegrauft.
Gerauft.
Gerauft. Okay, das nicht. Also eher kreativ. Aber so jung wusste ich natürlich nicht, dass ich mit einem Mann zusammen sein mag. Aber das kam erst später. Und jetzt, ich bekomme täglich Nachrichten von Menschen. Und auch seit mein Coming-out damals mit Steven in die 90er Menschen, die sagen, wow, deine Geschichte hat mir wirklich geholfen.
Ich glaube, gerade bei dir zu Hause hattest du ja nicht wirklich so gute Beispiele. Du schreibst sehr offen in dem Buch über das Verhältnis zu deinem Vater. Kann man sagen, er war ein Tyrann?
Eigentlich ja. Aber wichtig auch da ist, ich nehme ihm nichts übel mehr. Das hat keinen Sinn. Also ich habe da auch die Entwicklung durchgemacht. Aber er war schon ganz schwierig für meine Mama, aber auch für meine Schwester und für mir. Also, ja.
Man kann vielleicht auch schildern, er war Alkoholiker.
Auch, ja. Ja, das hilft auch nicht. Was Kinder brauchen, ist Harmonie, Struktur und unglaublich viel Liebe. Und wenn wir das unseren Kindern geben können, weil das verdienen alle Kinder, finde ich wirklich, dann ist es nicht wichtig, ob das von zwei Männern oder zwei Mamas oder eine Mama, die vielleicht alleine lebt, oder ein Papa, die alleine sein Kind erzieht. Struktur, Harmonie und Liebe. Und das brauchen wir. Und dass wir das zu Hause jetzt erleben, das ist so eine Spiegel auch natürlich mit meiner eigenen Vergangenheit. Und ja, ich bin da total happy, dass es mir gelungen ist, die Kette, weil mein Papa hat selber auch eine schwierige Kindheit gehabt. Und das hört man natürlich oft.
Dass sich das dann immer wieder wiederholt.
Bis einer Generation sagt, stopp hier, es reicht. Und zum Glück habe ich das geschafft.
Wie denkst du, hast du das geschafft, dass du den Knoten gelöst hast? Warst du in Therapie?
Auch, ich finde es ganz wichtig, dass wenn man Kopfschmerzen hat, dann nimmt man eine Kopfschmerztablette. Und dann sagen alle Leute, hier gaan we nog Aspirine in meine Tasche nehmen. Wenn man mental Unterstützung braucht, ist das noch immer so ein Tabu. Und das will ich auch gerne mit meinem Buch deutlich machen. Ich finde, es zeigt Kraft. wenn Menschen sagen, okay, ich gehe durch eine schwierige Zeit und ich brauche ein bisschen Unterstützung, um vielleicht die Emotionen wieder in die richtige Stelle in dem Schubladen zu bekommen, weißt du, dann zeigt das mir so, wow, du hast wirklich Kraft gezeigt. Kein Schwäche, das muss weg. Also weg mit dem Tabu da.
In den 90er Jahren war er es wahrscheinlich fast gewohnt, von kreischenden Mädchen empfangen zu werden. Seine Fans sind mit ihm erwachsen geworden. Von der Boyband Caught in the Act in die Schlagerbranche war es ein langer, aber auch steiniger Weg, von dem erzählt er heute. Und auch wie er es geschafft hat, eine glückliche Familie zu gründen. Schlagerstar Eloy de Jong ist heute bei mir. Schönen guten Morgen. Das Radio Salzburg Café heute mit Eloy de Jong. Deine schwierige Kindheit aufzuarbeiten war für dich der Schlüssel zu einem heute sehr glücklichen Leben. Wir haben vorher schon ein wenig darüber geredet. Du hast eine Therapie gemacht. Du hast deine Lebensgeschichte jetzt auch in einem Buch niedergeschrieben. Was hat sich dadurch für dich konkret verändert? So etwas passiert ja meistens unbewusst.
Ja, nee, was mir riesig geholfen hat, in nachhinein kann ich das sagen. Ich habe natürlich so jung, durfde ich mein Traum leben. Weil mein Traum war kein professionelle Fußballer werden, aber es war Boylandstar. Nou ja, ik war 19 oder 20, als ik mit Caught in the Act über die ganze Welt gereisd bin. Ja, die fanhysterie war riesig. Goldene Schallplatte nach Goldene Schallplatte. Hits überall. Bestätigung, oh, du bist so toll. Aber hinter das Ganze, die Fassade, war natürlich nur ein kleiner Junge, die zu Hause die Harmonie noch nicht hatte, die in die Schule gemobbt war, weil ich nicht Fußball gespielt habe, aber getanzt. Also, als das dann alles weg war und vorbei... Ja, dann kam ich natürlich wirklich auf den Boden. Und da habe ich gelernt, okay, jetzt stehe ich wieder auf null. Jetzt kann ich entscheiden, vielleicht war es das dann alles. Oder zum Glück habe ich dann irgendwo die Hoffnung gesehen oder gefunden, um weiterzumachen. Und bin dann wieder von null eigentlich wieder, ja, habe ich mich selber ein bisschen aufgebaut mit Unterstützung von meiner Mama und Familie. Aber das hat mir hier im Nachhinein geholfen. Ja.
Das heißt, du würdest sagen, dieser enorme Erfolg, den du mit Caught in the Act erleben durftest, war eigentlich eine oberflächliche Bestätigung. Und als die dann weg war, hast du gemerkt, da ist nicht viel.
Das ist perfekt, wie du das sagst. Aber das war nicht nur die Showbiz schuld, sondern ich selber auch, weil ich hatte das natürlich auch komplett romantisiert. Ich lag als kleine jongen in mijn bed. Ich bin noch immer anderthalb Stunden, zwei Stunden wach, bevor ich dann wirklich schlafe. Also das war früher auch so. Also die Gedanken, die dann kommen. Aber meine Gedanken waren immer, eines Tages, dann bin ich beroemd. Und dann finden alle mich toll.
Und dann ist alles gut.
Und dann ist alles gut. Also die Romantisierung da war natürlich riesig auch mein eigen. Aber das machen viele Menschen. Ich meine, all die Kids, die mitmachen in die Talentshows, in The Voice, oder die haben den gleichen Traum. Schön, weil es ist super. Und ich bin noch immer dankbar und glücklich, dass ich damals schon die Traum erleben konnte. Aber dann lernt man auch, weil es ist keine traurige Geschichte, aber nur eine offene Geschichte. Man lernt dann auch, dass es eigentlich natürlich nichts mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Weil wenn das alles wieder weg ist, also ja, dann muss da schon ein Mensch stehen, die Füße auf die Boden hat, die im Spiegel schauen kann und auch ohne Erfolg sagen kann, okay, Eloy, du darfst da sein. Und ja, dann sind wir wieder zurück bei meiner Tochter, die das jeden Tag hört, ohne Hits und ohne Fans. Und ich hoffe, dass sie einfach ein glückliches Leben hat und Leidenschaft erlebt, was sie auch macht.
Wobei, war das nicht trotzdem verblüffend, gerade weil du diesen großen Traum hattest, berühmt zu werden, Teil einer Boyband zu sein, dass das auch tatsächlich so in Erfüllung gegangen ist?
Ja, ist es auch. Ja, aber was Kinder natürlich haben, und das finde ich manchmal schade bei manche erwachsene Leute, die ich dann treffe, Kinder können noch wirklich tief von drinnen glauben, dass etwas auch wirklich passiert oder stattfinden wird. Und ich glaube, das intensive Glauben, weil ich war überzeugt. Nou ja, wie überzeugt kann ein kleiner Junge in Zoetermeer sein, in die Nähe von Den Haag, in aus der Koningsstraat, was ich immer sage, um so etwas zu erreichen. Also, aber ich war überzeugt.
Und die Überzeugung hat dir recht gegeben. Wir machen jetzt gemeinsam eine musikalische Reise zurück in die 90er, Eloy und Caught in the Act. Caught in the Act in Radio Salzburg. Da waren wir jetzt gerade wieder zurück in unseren 20ern. Eloy de Jong heute im Radio Salzburg Café. Wie bist du denn eigentlich zur Band gekommen damals? Ich glaube, du warst da eigentlich gerade Jeansverkäufer für eine in den 90er Jahren sehr populäre Jeansmarke.
Ja, ja, die Jeansmarke, weißt du, ach, war riesig. Das war fast eine Ehre, um da zu arbeiten.
Die also, wollten wir alle haben damals.
Ja, ja, unglaublich. Das war fast eine Castingshow, um da Jeans zu verkaufen. Aber so wirklich so. Also das habe ich gemacht. Daneben war ich natürlich auch mit meiner Tanzkarriere beschäftigt. Ich war holländischer Jugendmeister.
In den lateinamerikanischen Tänzen?
Bei den Tanzen.
Und den Standardtänzen?
Ja, ja, die 10 Tanzen, sagen wir immer dann. Und haben das geliebt, aber die Trauma noch immer da. Und dann war ich in die Jeansladen. Was wir die Namen jetzt nicht nennen, aber
und dann, sich wahrscheinlich jeder auskennt.
Ja, ja. Ja, ich saß dann auch immer in einer Badewanne mit meinen Jeans an, weil dann haben die gut, ganz gut gepasst, weißt du noch? Also, und dann war ein Kollege und die hat dann eine große holländische Zeitung gezeigt und er wusste natürlich, dass ich, ich habe ihm vielleicht mal erzählt über meinen Traum dann. Und dann hat er gesagt, guck mal, eine Anzeige in einer Zeitung. Und die suchen da Jungs, die tanzen können, die singen können und in eine Boyband wollen. Und dann bin ich da hingegangen, habe ich ein Casting gemacht. Ich glaube, da waren über 600 Jungs da in Bussum, heißt das, Bussum in Utrecht, in Holland. Und ja, dann bin ich einer von Cortinect geworden.
Und wie war das? Hast du das dann sofort als solches wahrgenommen? Das ist jetzt der Traum, der lebendig wird? Oder steht man da momentan noch kurz mal unter Schock?
Naja, Schock schon. Aber auch die Traum, die lebendig wird, weil ich war unter die Eindruck von alles. Die erste Mal, dass ich bei meinem Manager in seinem Büro bin, beschreibe ich auch in mijn Buch. Ja, ich brauchte fast eine Sonnenbrille, wie viel goldene Schallplatten da an die Mauer hängen. Und das ist natürlich, was die jungen Menschen auch wieder bei den Castingshows heutzutage, ja, die sind beeindruckt von alles natürlich. Ja, so ist es einfach.
Jetzt wart ihr da natürlich auch so etwas wie Role Models. Ihr hattet Tausende, Hunderttausende Fans, vor allem auch weibliche. Das heißt, damals hättest du dich auch gar nicht outen können.
Naja, es war eine No-Go bei meinem Management. Zuerst. Bei Anfang habe ich es auch nicht gesagt. Da kommt nog bij, dat viele, was Menschen nicht sich realisieren. Ich bin nicht eines Tages wach geworden und gedacht, oh, ich bin schwul. Das ist ein Prozess, was auch da, man muss selber auch die Vereinbarung durchgehen, weißt du?
Die Akzeptation. Also sich selber akzeptieren.
Natürlich, das geht nicht über Nacht. Um dann natürlich direkt in die Öffentlichkeit zu sagen, okay, so bin ich, weil. Maar de boodschap is jetzt auch noch immer, er gibt kein Unterschied zwischen Liebe, zwischen zwei Männer, zwei Frauen oder einem Mann und einer Frau. Das ist die Botschaft da. Also wenn man dann, weil man mit einem Mann zusammenleben will, sagen muss, ich bin schwul. Ich muss die erste Person noch treffen, die in einer Sendung, ein Interview sagt, ich bin heterosexuell. Das ist auch kein Ding, was man eigentlich natürlich so als Botschaft bringt. Also ja. Das hoffe ich, dass das eines Tages passieren wird.
War das in der Zeit manchmal schwierig, das zu verstecken?
Vielleicht war es eher schwierig, weil ich war die ganze Zeit da in meinem Kopf mit beschäftigt. Was ich sage, was für Witz ich gemacht habe, ob ich körperlich, meine Haltung, ob das männlich genug war. Also wirklich die ganze Zeit, und das macht natürlich so müde. Wir reden jetzt hier schön miteinander, aber... Dann hätte ich geredet, toen dan als ik dan rausgelaufen bin, schon gedacht, okay, habe ich vielleicht das falsch gemacht oder das, weißt du, das ist so eine ungesunde...
Also es war auch eine Angst da?
Ja, de Riesenangst, ja, natürlich, ja. Ich habe lange gedacht, okay, wenn meine Record Company oder mein Management oder die Presse weist, was für Mensch ich eigentlich bin, dann ist alles vorbei. Also das ist natürlich so ungesund, dass man so eigentlich lernt, um einen wichtigen Teil wegzustecken, weil wenn die es wissen, dann bin ich nicht gut genug. Ja, das ist natürlich nicht wirklich gesund. Radio
Salzburg. Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Eloy, was ist deine Lieblingsfarbe?
Dann sage ich rosa, weil ich finde das ein gutes Beispiel. Manchmal fragt meine Tochter das auch und sage ich rosa. Ja, aber Papa, warum rosa? Weil es viele Männer gibt, die vielleicht nur sagen blau, aber dann eigentlich doch auf rosa stehen, also rosa.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Japanisches Essen. Also, das finde ich lecker. Wenn es vor meinem Gesicht gemacht wird, so ein Teppanyaki heißt das. Perfekt.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Seit ich in Österreich auf Promotour bin und in Deutschland und viele Sendungen ganz früh machen, bin ich ein Frühaufsteher geworden. Hat vielleicht auch mit meinen Eltern zu tun.
Welches Buch liegt momentan auf deinem Nachtkastel?
Egal, was andere sagen, Ilo de Jongs Biografie.
Wenn eine Zeitreise möglich wäre, lieber vor oder zurück?
Bleibe ich hier, wo ich jetzt bin. Ich bin total neugierig auf was anderes, aber ich bin total mehr neugierig, wie mein Leben jetzt ist und wie das weitergeht. Und ich bin angekommen, beruflich, aber noch mehr privat. Also, nein, bitte nicht zurück oder nach vorne.
Was bedeutet Erfolg für dich?
Erfüllung von Leidenschaft.
Wie würdest du Glück definieren?
Die Möglichkeit, mit einem Partner und Familie sich selber sein zu können.
Mein heutiger Gast lebt mit seinem Mann und seiner Tochter das, was man eine Regenbogenfamilie nennt. Er möchte damit auch Menschen Mut machen und Sicherheit geben, die aus welchen Gründen auch immer noch nicht zu sich selber stehen können. Auch darin sieht er seine Aufgabe als Künstler, der in der Öffentlichkeit steht. Schlagerstar Ilo de Jong ist heute bei mir. Wir reden noch darüber, wie zwei Männer zu einem Baby kommen, wie er vergeben gelernt hat und warum er glaubt, dass wirklich alles im Leben einen Sinn hat. Schönen guten Morgen. Gast im Radio Salzburg Café ist heute Ilo de Jong. Mit Caught in the Act warst du ein internationaler Star. Heute bist du einer der erfolgreichsten Schlagersänger im deutschsprachigen Raum. Du hast heute schon erzählt, sich als Mitglied einer Boyband als homosexuell zu outen, das wäre vor 25 Jahren nicht möglich gewesen. Noch dazu, wie das Leben so spielt, hast du dich damals auch noch in den Sänger einer anderen, ebenfalls sehr berühmten Boyband verliebt, in Stephen Gately von Boyzone.
Liebe kann man nicht, kalkulieren. Nein, das ist einfach so passiert.
War es dann nochmal schwieriger, er in einer Boyband, du in einer Boyband, niemand darf was wissen, aber die Liebe ist groß?
Ja, wir kannten uns, als ich noch in Kortinect war, aber danach sind wir wirklich, als Kortinect vorbei war, sind wir dann wirklich in eine Beziehung gekommen. Daar ook natuurlijk war die Druck enorm. Aber ja, wie gesagt, man kann es nicht kalkulieren. Also das ist passiert und wir haben uns so geliebt und das war einfach der Weg, was für uns geplant war, denke ich dann. Ja.
Und ihr wurdet dann geoutet?
Stimmt. Ja. Noch immer, wenn andere Menschen natürlich so eine Geschichte nutzen, um sich selber zu bereichern, das finde ich so schlimm. Und dann haben wir, und da kommt auch die Titel von meinem Buch dann wieder vorbei, da haben wir gesagt, okay, egal was andere sagen, wenn es solche Menschen gibt, dann erzählen wir jetzt selber die Geschichte. Weil nichts normaler ist als die Liebe. Und ob das dann, ich wiederhole ich immer wieder gern, auch an diesem Sonntag, aber die Liebe zwischen zwei Männern, zwei Frauen, ein Mann und eine Frau, ist wirklich, wirklich eins zu eins gleich. Und wenn es dann Menschen gibt, die dann Geld verdienen wollen, um so eine Liebesgeschichte zwischen Stephen und mir damals zu verkaufen, was er war voor wirklich viel Geld, ja, das, was sagt er dann über die Welt und die Menschen? Also dann haben wir entschieden, um selber unsere Geschichte zu geben. Natürlich kein Geld dafür bekommen wollten wir unbedingt nicht, aber wir wollten nur, dass die Geschichte gestimmt hat und richtig im Zeitung war.
War das dann dennoch auf irgendeine Art heilsam, endlich dann damit an die Öffentlichkeit zu gehen, auch wenn es erzwungen war?
Im Nachhinein bin ich total happy damit. Ich meine, Stephen und ich auch natürlich, wir hatten auch noch vor, dass wir zusammen waren, beide die gleiche Angst natürlich. Als ich zu Hause in mijn woning war en die telefoon had geklingeld, had ik gedacht, oh, jetzt pressen, Bravo ruft an, die wissen es jetzt. Also wirklich, ich kann es nicht, traumatisch war es dann, weißt du? Also so'n Angst zu leben ist natürlich niemals gut. Also im Nachhinein, aber dem phone call hätten het bei die grootste Angst, weil dann ist alles vorbei. Dass wir es natürlich zusammen teilen konnten, weil egal was andere sagen, Stephen und ich haben uns geliebt. Het hätten alle gesagt, okay, das geht doch nicht, passt doch nicht. Dann hätte ich auch ein glückliches Leben leben können. Zum Glück ist das natürlich nicht passiert, dass die Menschen negativ reagiert haben. Aber ja, das war für uns dann eigentlich der Moment, dass die Freiheit da war. Und das verdienen wir alle.
Du hast vorher gesagt, es war durchaus auch eine schwierige Phase, sich selber zu akzeptieren und selber drauf zu kommen, okay, ich stehe jetzt nicht so auf Mädchen, ich stehe mehr auf Jungs. Ich denke, das ist, was ich so herausgelesen habe im Buch, in der Phase passiert, wo du getanzt hast, professionell die 10 Tänze.
Ja, die Tanzwelt ist natürlich auch offener. Und da ist es normal, dass die Männer tanzen, dass die schön bewegen, dass das, also das hat viel mehr mit die Emotionen und die Kreativität zu tun als in einer anderen Welt, wie Fußball zum Beispiel. Also da gab es natürlich Beispiele von jungen Männern, die schwul waren und dann dachten, okay, die sind auch glücklich. Also so schlimm ist es dann alles nicht. Aber wirklich zichzelf erkennen in andere Menschen, die Identifikation ist so wichtig. Wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin wirklich allein und das Gefühl hatte ich früher. Ich war daar de jongen uit Zoetermeer. Ik kannte geen andere schwule mensen. En wenn, dan gab es ein Beispiel im Fernsehen, die natuurlijk dan zo.
Überzeichnend waren?
Ja, wie sagt man das? Übertrieben vielleicht zichzelf dargesteld hebben. Was auch alles oké is, aber da habe ich mich damals nicht mit identifizieren können.
Jetzt ist es ja das eine, mal drauf zu kommen, wen man überhaupt liebt, Mann oder Frau. Das andere ist, sich überhaupt zu verlieben und dann auch noch eine glückliche Beziehung zu führen. Wann warst du dafür bereit?
Ja, ich glaube, ich habe immer die große Liebe gesucht, weil wenn man von einer Jugendzeit kommt, wobei es natürlich nicht so harmonisch ist und wirklich Ruhe zu haben in einer Familie, das Ruhe ist für mich auch Harmonie, also kein Traumas, kein Streit, kein Drama eigentlich, das habe ich immer gehofft zu finden. Ja, jetzt bin ich 13 Jahre super glücklich mit Ibo und das läuft alles super, kein Drama mehr da. Und ja, aber wann ich genau bereit dafür war, ich weiß es nicht, aber zum Glück habe ich es gefunden.
Eloy de Jong ist heute bei mir im Radio Salzburg Café. Du bist seit 13 Jahren mit deinem Partner Ibo zusammen. Wusstest du von Anfang an, dass er jetzt der Mann fürs Leben ist?
Ich glaube, so etwas wächst mit Jahren oder mit Monaten, aber ich wusste das nicht direkt. Aber ja, er hat direkt meine Aufmerksamkeit bekommen. Aber Steven habe ich auch geliebt. Und ich schreibe auch in meinem Buch, dass es wirklich möglich ist, mehrere große Liebe zu haben. Wenn man es einmal findet, super. Wenn man es zweimal findet, ist auch gut. Steven ist noch immer, hat noch wirklich immer noch ein wirklich feste Platz in mein Herz. Das ist auch okay für Ibo. Also auch damit hat Ibo natürlich gezeigt, dass er ein toller Mensch ist. Dass er sich so ohne Eifersucht und so ja, aufzustellen. Und ja, super.
Steven ist vor 11 Jahren, glaube ich, sehr tragisch ums Leben gekommen, plötzlich an einer Lungenembolie gestorben. Du hast ihm aber posthum ein Lied gewidmet.
Ja, egal was andere sagen, was ich dann vor 2 Jahren bei Florian gesungen habe. Das wusste ich schon Jahren, dass ich das eines Tages mein Plan um No Matter What von Boyzone auf Deutsch zu singen. Das war immer schon in mijn kop. Also, als ich das erste Gespräch bei meinem Plattenfirma hatte, habe ich direkt gesagt, das will ich gerne machen. Und ich glaube auch, dass Steven irgendwie da vielleicht von oben ein bisschen so mitgespielt hat oder
die Dinge gelenkt hat.
Denke ich schon, ja, ich glaube dran. Ja, und ich bin noch oft in Kontakt mit Michelle, Stevens Schwester. Und sie hat damals auch schon gesagt, wie stolz sie ist, dass ich noch immer über ihren Bruder rede. Und auch in meinem Buch, weil ich bin auch da offen und ehrlich. Ich habe da auch die Sachen dann, was ich mit Steven erlebt habe, auf Englisch übersetzt und nach Irland geschickt. Und Michelle hat das alles durchgelesen und zu Hause bei mir steht auf einer ganz stolzen Stelle in meinem Musikzimmer eine schöne Karte, was so lieb, was sie da geschrieben hat, weißt du, dass sie stolz ist, dass sie weiß, dass Steven im Himmel auch stolz ist. Und ja, ich wollte unbedingt meine Lebensgeschichte zuerst teilen mit den Menschen, die ich auch in meinem Buch besprechen. Also meine Mama habe ich gesagt, was in das Buch ist. Also die wird es noch lesen, aber es ist auf Deutsch alles ein bisschen schwierig. Meine Schwester hat es gelesen, Ibo hat es gelesen. Also mein Manager natürlich, also die wichtige Personen. Weil ja, man hat oft Bücher und die eigentlich verkaufen nur, weil es Schlagzeilen über andere Menschen gibt. Und ich finde das eigentlich ein bisschen billig. Wenn man so etwas braucht, slim zu reden über andere Menschen, Kollegen oder Freunde oder Ex-Partners. Ja, das ist nicht mein Stil, das wollte ich unbedingt nicht.
Dieses Lied, das du ihm gewidmet hast, war ja dann mehr oder weniger auch der Startschuss deiner Schlagerkarriere.
Ja, meine Solo-Karriere wirklich. Ich meine, 17. März 2018 und ich sang egal was andere sagen, bei Florian. Und ich bin auf die Bühne gelaufen in meinem hellblauen Anzug. YouTube-Video gibt es noch. Als Ex-90er-Star. Und nach 3,5 Minuten, als das Lied zu Ende war, ich glaube, da haben 6,5 Millionen Menschen zugeschaut und waren alle berührt. Und nicht nur Männer oder nicht nur Frauen, aber so viel unterschiedliche Menschen. Und wenn man mit Musik so etwas erreicht natürlich, weil wenn ich, egal was andere sagen, singe, ist es meine Geschichte. Aber wenn Menschen es hören, hören die eigene Geschichte. Und das ist, finde ich, so ein Riesenkompliment, kann ich fast nicht erklären.
Mein heutiger Gast ist ein Schlagerstar, auch wenn er das Wort Star vielleicht gar nicht so gerne hört. Aber das war nicht immer so. Er kennt auch sehr genau das Business hinter dem Scheinwerferlicht. Darüber wird er gleich noch erzählen. Sänger Eloy de Jong ist heute bei mir. Schönen Vormittag. Eloy de Jong ist heute bei mir im Radio Salzburg Café. Nach deiner Karriere als Boyband-Mitglied von Caught in the Act und vor deiner Schlagerkarriere hast du einen unter Anführungsstrichen normalen Job ausgeübt. Du warst in der Medienbranche, hast da als Redakteur und Producer gearbeitet, sprich hast eigentlich die andere Seite des Showbusiness kennengelernt.
Ja, das werde ich jedem empfehlen. Ich glaube, viele Künstler, wenn die so etwas machen, verstehen die auch die andere Seite ein bisschen mehr. Und umgekehrt vielleicht auch. Also, was für mich wirklich heilsam war, war auch gut zu sein in etwas, wobei es nicht mit mir zu tun hat, wie ich aussehe oder wie ich tanze oder ob ich ein Sixpack habe, ja oder nein. Also nur mit Qualitäten, die man nicht von draußen sieht. Das war es eigentlich. Also, ich habe dann angefangen TV-Formaten zu entwickeln und haben es dann geschafft, bei John de Mol zu arbeiten. Einer seiner 8 Kreativen, die es gab, um Sendungen zu neuen Shows zu kreieren. Super cool, ja.
Hast du das jetzt ganz sein lassen oder bist du da immer noch irgendwie involviert?
Das geht jetzt nicht mehr. Nein, zum Glück ist mein Debütalbum direkt so gut angekommen, dass ich natürlich damit 100% beschäftigt bin. Dann ist ein riesen Job, was ich total liebe, natürlich Papa sein und Partner sein, was ich wirklich so wichtig finde auch. Ja, dann passt es nicht, um auch noch etwas anders zu machen. Was ich jetzt mit meiner Kreativität mache, ist, dass ich bei alles, was mit meiner Solo-Karriere zu tun hat, also meine Videoclips, mein Artwork, wie mein CD aussieht, die Songwahl, dass ich alles kreativ dabei bin. Also die Ideen, die eine Fanbox zijn, zum Beispiel, alles. Also,
das heißt, du kannst da einfach deine Kompetenzen, die du dir erarbeitet hast in dieser Zwischenphase, nennen wir sie jetzt einmal so, ja, vom Showbusiness aktiv mit einbringen.
Aber es ist fantastisch. Deshalb, was jetzt perfekt ist und deshalb bin ich jetzt am glücklichsten, ist, dass ich sowohl beruflich auch privat, dass die Balance da ist, dass es nicht, das eine geht für mich nicht ohne das andere, aber auch, dass ich mit meiner Leidenschaft beruflich unterwegs sein kann. Singen und performen, was ich liebe, aber auch hinter die Kulissen. Also die Ideen für Videoclips, ja, das kommt bei mir einfach in mein Kopf und das brauche ich auch, um da auch die Möglichkeit zu haben, das zu machen. Also ich bin nicht nur, und dann sage ich nur nicht negativ, weil es gibt natürlich auch viele Sänger oder Sängerinnen, die Auftritte machen und nur das machen. Aber bei mir, um glücklich zu sein, brauche ich auch die ganz kreative Seite. Also wenn ich in einer TV-Show bin, dann verstehe ich auch, was dann vielleicht da die Producer oder Redakteur gerne hört oder versteht. Ja, es gibt keine Ruhe in mijn Kopf, weil dann ist man schon ein bisschen so hin und her in Gedanken, aber ja, es passt mir.
Eloy, du hast heute schon mehrmals betont, das Wichtigste in deinem Leben überhaupt ist deine Familie. Du hast eine 9-jährige Tochter, Indy heißt sie, vielleicht fragt sich da jetzt jemand von unseren Hörern, 2 Männer, wie kommen die eigentlich zu einer Tochter? Die Mutter ist eine gute Freundin von euch beiden. Co-Parenting nennt man diese Form der Familie. Wie funktioniert das?
Stell mal vor, wenn du verheiratet wäre gewesen, also getrennt mit Kindern, ja, dann hat man natürlich 2 Familien. Und dann lebt der Sohn oder die Tochter bei der Mama oder die Papa. Ihr habt einen Plan dann gemacht. Also das haben wir auch gemacht. Aber bei Leuten, die sich getrennt haben, gibt es natürlich oft Streit oder Liebesschmerz. Oder bei uns war es von Anfang so. Also Indy lebt die halbe Zeit bei Mama und die andere halbe Zeit bei uns. Und das ist perfekt.
Also sie hat einfach wirklich eine komplette Familie, nur halt mit 2 Vätern.
Nein, eigentlich hat sie zwei komplette Familien. So komplett, dass sie bei ihrer Mama ist single. Also hat bis jetzt noch nicht den richtigen Mann gefunden, um eine Familie zu gründen. Also ist sie super glücklich, dass sie das mit uns gemacht hat. Also Indi hat da ein eigenes Zimmer und da ihres Leben und bei uns. Und wir teilen natürlich ganz viel. Wenn es Gespräche in die Schule gibt, gehen wir da zu dritt hin. Eigentlich total normal. Also natürlich denkt man, oh, das ist besonders. Aber eigentlich ist es nicht besonders. Ja, die Kinderwunsch ist bei einer Frau, die mit einer Frau zusammenlebt, wenn die einen Kinderwunsch haben, ist ähnlich. Ist kein Unterschied. Nein.
Denkst du, ist das auch im Laufe der Zeit schon passiert, dass man das als normal findet in der Gesellschaft? Oder musst du das immer wieder, so wie jetzt eigentlich auch hier bei mir, erklären?
Ich erkläre gerne, weil auch wieder da, das haben wir bei Anfang auch besprochen, guten Beispielen, das ist die beste Streitmittel, was man haben kann. Weißt du, das ist positiv. Und Erklärung gebe ich gerne. Und ich nehme gerne dem Gefühl weg, dass es so anders ist. Und auch wieder da, Kinder brauchen Struktur, Liebe und Harmonie. Und wenn es noch immer Menschen gibt, die sagen, ja, die Struktur, Harmonie und Liebe kann nur von einer Mama und einem Papa, die zusammen sein, kommen, ja, dann werde ich gerne jetzt hier am Sonntagmorgen eine Wake-up-Call geben, weil wie viele Beziehungen sind nicht kaputt gegangen mit Kindern, die zwischen zwei Eltern hin und her reisen und dann bei Papa hören, dass Mama so schlecht ist und umgekehrt, weißt du? Es gibt so viele Beispiele, dass das Märchenbuch, ein Prinzess und ein Prinz, die zusammen und dann ein schönes Baby bekommen und happily ever after leben, aber das Leben ist kein Märchen. Also wenn Kinder Liebe bekommen und Struktur, dann ist es wirklich nicht wichtig, wie das kommt, aber dass es kommt.
Ihr musstet auch zu Beginn sehr um das Leben von Indi kämpfen?
Ja, ob wir gekämpft haben oder ob das sie das selbst gemacht hat. Sie hat einen schwierigen Anfang ihres Lebens. Sie ist mit 25 Wochen auf der Welt gekommen schon. Und ja, ist krass.
Und sie hätte eigentlich einen Zwillingsbruder gehabt, aber der hat den Kampf nicht geschafft.
Nein, aber auch da hat er den Kampf nicht geschafft oder war ihm das Leben nicht gegönnt. Ich finde das immer solche schwierige Fragen oder Antworten, die es da gibt, weißt du? Milon ist unser Himmelssohn und er gehört zu uns, wie auch Indi zu uns gehört.
Das heißt, ihr habt eigentlich zwei Kinder.
Habe ich auch, ja. Haben wir auch, so sehe ich es wirklich.
Das eine bewacht euch von oben und das andere beschäftigt euch von unten.
Ja, es gibt schon viele Menschen, die über uns schauen, dass es uns gut geht, glaube ich. Und das ist natürlich nicht etwas, was nur wir erleben. Wir haben alle mit viel Leer zu tun. Und deshalb ist so'n Lied in den Sternen mich so wichtig, weil es ist keine... Wir erleben es alle. Leider hat sterben mit dem Tod zu tun. Und leider kommt Tod immer unerwartet. Und war das für uns natürlich damals, um ein Zwilling zu haben mit einer Geburt und ein Tod fast gleichzeitig zu erleben. Das ist unmenschlich. Aber das, wie wir damit umgegangen sind, beschreibe ich auch in meinem Buch. Weil auch da hoffe ich, dass ich für manche Menschen vielleicht eine Unterstützung oder ein Erkennungswert sein kann. Ja.
Das Radio Salzburg Café heute mit Schlagerstar Eloy de Jong. Würdest du eigentlich sagen, du hast einen starken Glauben auch in die Hinsicht, dass schlussendlich immer doch vieles gut wird und einen Sinn hat?
Eigentlich ja. Ja, es ist nicht so, dass ich zum Kirche gehe, mit Weihnachten, finden wir ganz schön. Aber ich finde auch, dass natürlich die Kirche ist wichtig und wenn es Kraft gibt an Menschen, super gut. Und wenn es aus der Liebe kommt und Liebe auch weiterleitet, auch super. Aber wenn die Kirche natürlich Sachen sagt, die nicht sagen, egal was andere sagen, dann gibt die, wenn die Botschaft negativ ist, dann finde ich es nicht so toll. Aber das Glauben, ich glaube, dass da irgendwo ein Himmel ist und dass wir uns wiedersehen. Und ich weiß es nicht, aber wir wissen es alle nicht, aber es gibt mir Kraft. Also es kann doch nicht sein, dass es dann alles wirklich vorbei ist. Also wenn es dann vorbei ist. Also ich weiß es nicht, aber es hilft mir momentan. Also, ja.
Denkst du, war da auch schon so ein Weg vorgegeben für dich, auch wenn er dann schlussendlich sehr steinig war und mit vielen Umwegen, dass du nicht ohne Grund schon als Kleiner gewusst hast, du möchtest berühmt werden, um diesen ganzen Weg bis hierher jetzt zu gehen, mit allen Umwegen
bei ORF
und Dramen.
Am Sonntag.
Genau.
Zu sitzen, das war mein Leben, Hier bei ORF anzukommen, hier war dem Ziel. Nein, aber
ich meine, jetzt zu deiner Schlagerkarriere, zu dem Erfolg und zu dem Glück.
Ich glaube, dass dies mein geplanter Weg war.
Ja. Tatsächlich.
Ja, und vielleicht viele Hörer sagen, denken, ja, was sagt er jetzt? Aber ich glaube, wir bekommen schon unseren Weg und dass wir dann zeigen, was wir damit machen. Und dies war und ist mein Rucksack, die voll mit Erlebnissen ist, um hier anzukommen. Also ja, weil wenn man es anders sieht, was natürlich auch völlig okay ist, wir wissen tun wir es alle nicht. Aber wenn man es anders sieht, ja, dann kann man natürlich nur sagen, oh, schrecklich, dass das mir passiert ist und jetzt auch noch das oder schrecklich. Aber ich möchte nicht die Opferrolle annehmen, weil das hat keinen Sinn. Natürlich ist es total traurig, die schicksalen, was wir alles erleben oder was ich erlebt habe. Aber ich versuche da irgendwie, und das ist nicht immer einfach, aber auch der Grund zu sehen, weil das ändert die Gelegenheit nicht, aber hilft doch, um vielleicht das einfacher zu verarbeiten können.
Das heißt, im Nachhinein gesehen hat wohl alles seinen Sinn gehabt.
Ja, weil wir zum Beispiel natürlich mit Milon, unseren Himmelsohn, ich versuche da irgendwo dann einen Grund zu sehen, weißt du?
Warum er gehen musste?
Ja, vielleicht, weil jetzt Indy dann da ist, weißt du? Ja, das kann man nicht, wir wissen es alle nicht, aber irgendwie hat dann auch sein Leben für mich Sinn gemacht. Weil wenn man es anders sieht, dann ist es eigentlich nur traurig. Und das hat mit anderen Schicksalen natürlich auch zu tun. Ich denke, mein Papa hat mir auch geholfen, der Mann zu werden, der ich jetzt bin. Wenn ich nur denke, noch immer, er ist schon tot. Ich bin jetzt, als ich 23 jaar war, is er gestorben. Also schon längst tot. Aber wenn ich auch da nur denke, oh, er war so schrecklich und zo'n tiran und had er zo wehgetan. Ja, dann hat es auch nur mit Verbitterung zu tun. Und ich will auch da sagen, okay, Papa, ich bin nicht dankbar. Weil du hast mir gezeigt damals, wie ich es gerne nicht will. Und dass er mich geliebt hat, bin ich mir 100% sicher.
Wenn du sagst, es gibt wahrscheinlich einen Weg oder du spürst, dass es einen Weg gibt, der ist ja jetzt noch nicht zu Ende, siehst du auch schon die Wegweiser, in welche Richtung es nun weitergeht?
Wenn ich jetzt diesen Weg, den wir jetzt laufen, weitergehen kann, dann ist es doch perfekt. Ich mache beruflich, was ich so liebe. Zweites Album ist da, jetzt sogar meine Biografie. Wir sind als zwei Papas zu Hause und wir haben eine ganz hübsche Prinzessin zu Hause, die Klavier spielt, die Spaß an das Leben hat, die viele Freunde und Freundinnen hat, wenn sie später eine Frau wird, die unabhängig, was sie auch macht, aber das mit Leidenschaft macht, weil das ist uns wichtig, und dass wir vielleicht in, nou, lass mal sagen, 30 Jahren zwei Opas sind und dass sie vielleicht, ob sie mit einem Mann oder Frau ist auch egal, aber dass sie vielleicht die Opa-Rolle nochmal bekommen und ja, musikmäßig manchmal so ein Album machen. Und ich habe auch mit Moderieren angefangen, letztes Jahr mit Beatrice Egli. Also das haben wir wieder neu in Staffel aufgenommen, wenn das ein bisschen weitergeht, weil ich liebe das auch moderieren. Also ja, dann bin ich total glücklich. Also ja.
Dann wünsche ich dir, dass das so weitergeht. Und ich sage herzlichen Dank, dass du auf diesem Weg bei uns vorbeigekommen bist.
Aber gerne, ja. Ich nochmal, Beispiele sind wichtig. Und wenn ich mit so einem Gespräch hier ja, vielleicht manchen Menschen die Augen öffnen kann, die vielleicht vorher dachten, ah, ist doch komisch, so eine Regenbogenfamilie. Ja, dann hoffe ich, dass ich ein bisschen von dem Gefühl weggenommen hat. Und dass es wirklich geht um die Harmonie. Und also, Dankeschön.
Lieber Ilo, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute.
Gleichfalls, Dankeschön. Danke.